Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, der kleinen Mittwochsausgabe eures großen Kult-Podcasts bei Spotify.
Richtig.
Es ist Kalenderwoche 37 und wir haben heute, für alle Leute, die nicht genau wissen, welchen Tag wir haben, den 14. September 2022. Und ich muss mich direkt zu Beginn entschuldigen, weil im Hintergrund bei mir ist es heute sehr laut. Ich befinde mich zurzeit im Studio Ehrenfeld in Köln-Bickendorf, also meinem Studio. Zum einen gute Nachrichten, Wumbo ist wieder da.
Wir haben ja, hab ich schon gesehen in der Insta-Story. Wo war der denn eigentlich? Wurde der poliert?
Nee, der wurde abgebaut vom alten Studio. Also es ist quasi ist ja ein bisschen wie meine Kirche entweiht, wurde das alte Studio mit dem Abbau des Wumbos quasi, als ob das Orchester spielt. Hörst du das im Hintergrund?
Nein.
Es ist super laut. Also der alte Wumbo wurde abgebaut. Das war die Entweihung des Studios hat quasi stattgefunden und dann wurde der eingelagert im Vatikan, im Petersdom.
Ich dachte, es ist vielleicht ein Scheidungskind und du musstest dich da irgendwie mit Leuten noch. Also wer kriegt den Wumbo jetzt,
nee,
wo du das Studio
den Wumbo hab ich privat bezahlt. Habe ich privat selber bezahlt und hab da irgendwie
so wie Angelina Jolie und Brad Pitt ihre Kinder. So hast du auch den Wumbo selber.
Ja, und jetzt bezahlt. Ist der Wumbo auf jeden Fall wurde aufgestellt pünktlich nämlich und das ist der Grund, warum es im Hintergrund vielleicht ein bisschen lauter ist heute. Das Orchester probt nämlich schon, weil heute ist Mittwoch. Aufgezeichnet haben wir das aber schon vor ein paar Stunden. Also weil gestern am Dienstag der Gewerkepreis des Deutschen Fernsehpreises bei uns im Studio verliehen wurde. Und da hat das Orchester eine gewichtige Rolle und probt jetzt hier den ganzen Tag schon. Und gleich kommt Jana Pareiges und dann wird der Preis verliehen.
Pareiges, so hieß mein Klassenlehrer damals.
Herr Pareiges, ja, vielleicht ist es Jana Pareiges, ja, die Tochter von Herrn Pareiges. Auf jeden Fall ist im Hintergrund, das Orchester spielt schon. Auch total krass, Lorenz macht seit 2 Wochen nichts anderes als Arrangements für den Fernsehpreis. Der hatte so viel zu tun, dass er nicht mal in der richtigen Fernsehsendung sitzen konnte. Der, weißt du, wir haben ja donnerstags die Aufzeichnung immer, war er nicht da, weil er so viel gearbeitet hat. Da musste Alex einspringen. Es ist wirklich kompliziert und schon mal sorry, wenn es im Hintergrund zu laut ist. Hier ist Trubel heute, es ist Trubel im Studio.
Aber die Leute können das ab, die sind ja froh, dass wir überhaupt auf Sendung gehen in diesen schwierigen Zeiten,
ja, die
so schwierig sind, dass ich gestern tatsächlich das Sommerhaus der Stars geguckt habe und das auch, weil Mario Barth
Basler. Mario Basler, der war jetzt der Leute mit dem Fußball.
Und das habe ich mir angeguckt und guck das, also ich habe auch schon die erste Folge geguckt, dann gucke ich die zweite Folge und in der Mitte der zweiten Folge tatsächlich kam dieser Punkt, was mache ich hier eigentlich? Warum gucke ich, anstatt jetzt eine geile Doku, einen geilen Film, ich habe noch so viel auf dem Zettel, gucke ich das Sommerhaus der Stars, um so ein paar Momente zu erhaschen, um zu sehen, so schlecht ist die Welt nicht. Es ist wirklich zermürbend. Hast du da mal reingeguckt?
Ich habe da lustigerweise gestern Abend auch reingeguckt. Ich habe nämlich gestern Abend eine neue Serie auf Apple Plus angefangen, nämlich Trying, über einen...
Wahrscheinlich schlauer als das Sommerhaus der Stars.
Ja, aber ich bin danach irgendwie, weil, wenn man so 4 Folgen geguckt hat, dann denkt man so, okay, jetzt noch mal kurz Fernsehen und schauen, ob die Welt noch steht. Und ich habe lustigerweise dann echt dieses Zigarettenpackungsgesicht Mario Basler gesehen, der irgendwelche komischen Sachen da doziert hat von den anderen Promis. Und da habe ich mir überlegt, dieses Gesicht von Mario Basler, überhaupt der Typ Mario Basler, könnte man den nicht einfach auf den Zigarettenpackungen abdrucken, statt dieser ganzen Lungen, ist doch genauso abschreckend. Also wahnsinnig.
Du wirst wie Mario, wenn du weiter rauf siehst, wirst du wie Mario Basler.
Ja.
Auf alle Fälle sagt er dann gestern zu so mal, ja, die sind ja alle neidisch auf mich, weil ich der einzige A-Promi bin hier.
Weiß ich nicht genau.
Weiß ich nicht, ob das so eine, ob die Selbsteinschätzung, weiß ich nicht.
Wenn du ein A-Promi bist, warum bist du denn im Sommerhaus der Stars?
Vor allem, weil Hand aufs Herz, 50.000 Euro gibt es dafür. Die kann er doch mit einer Einweihung von irgendeiner Möbelhalle auch kriegen, oder?
Ich weiß nicht. Er hat mich mal eingeladen per Instagram-DM zu ins Bürgerhaus Fegesack, wo er irgendwie einen Auftritt hatte. Aber weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie man einen abendfüllenden Auftritt sich von Mario Basler vorstellen soll, zumal im Bürgerhaus Fegesack, habe ich dann bin ich leider nicht aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen.
Also ich kann mir das genau vorstellen. Er sitzt an so einem Tisch. Ansonsten ist einfach er
sagt, ja, das war damals dann so mit dem Beckenbauer, habe ich mir auch nicht verstanden. Mit Matthäus war auch scheiße. Und da erzählt er so Stories und so ein paar Leute hören das noch ganz gerne. Das ist so, wie Opa erzählt aus dem Krieg so ein bisschen.
Meinst du, dass Mario Basler noch Kohle hat? Weil dieses Selbst... Meinst du nicht, ne? Weil sonst, warum natürlich soll das
machen? Nicht im, A, wäre nicht im Sommer aus der Stars und zweitens ist der geschieden wahrscheinlich mit Kindern und da hat er natürlich... Also, das ist ja die Frage, in den 90ern hast du auch schon fett verdient als Fußballer, oder? Da hast du auch schon ein paar Millionen, wenn deine Karriere vorbei war.
Also Mario Basler war Nationalspieler und der hat gut gespielt und gut verdient, war der nicht auch...
Ja, gut verdient, schlecht gehaushaltet mit dem Geld.
Ja, aber das ist ja eh das Ding, wenn du so einen Druckjob hast, den du so 15 Jahre einigermaßen lukrativ ausführst, auch da mal ganz offen mal uns selbst bespiegeln, Olli, weil da weißt du natürlich nicht, es ist schwierig, da eine Anlagestrategie zu entwickeln. Weil angenommen, keine Ahnung, du machst jetzt hier 10 Jahre Showgeschäft und dann kommt der nächste heiße Scheiß, dann kommen irgendwie, keine Ahnung, TikTok-Stars und nehmen einem dann den Job weg oder die sind dann angesagt.
Das ist der Lauf der Dinge. Ja, aber was wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, das irgendwann auch zu akzeptieren.
Ja.
Ich meine, das ist als Fußballer noch härter. Da bist du zwischen, sag ich mal, 18 und wenn du Profifußballer bist, bis Mitte 30, ein Vorbild für die Kinder und sonst was. Aber wenn deine Karriere vorbei ist, dann gibt es noch so 5, 6, 7, 8 auf der ganzen Welt, die noch abgefeiert werden. Und der Rest der Fußballer, die werden alle vergessen. Und auch und dann weiß ich nicht genau, ob du dann irgendwie glücklich bist mit deinem Leben. Wenn du immer im Mittelpunkt standst, auf einmal geht das nicht mehr. Und das ist super hart. Auf einmal kommt die Kohle so auch nicht mehr rein. Und dann sollst du auch noch haushalten mit dem Geld.
Und dann bist du ja auch in einem wahnsinnigen Konkurrenzumfeld. Nicht mehr wie früher, dass du einfach einen Trainerschein machst und dann in die Trainerwelt gehst. Aber so Leute wie Ole Werner, Florian Kohfeldt, Julian Nagelsmann, das sind Trainer, die sind ja Anfang 20. Das sind einfach so junge Leute. Die haben von vornherein die Karriere Trainer eingeschlagen.
Das ist aber auch erst ein neues Ding, was es früher nicht so gab. Ne? Also dass Trainer so jung sind, das kam mit Klopp tatsächlich auch und so die ersten Trainer, die
aber Klopp war noch aktiver Spieler, der hat ja noch bei Mainz gespielt.
Schlechter Spieler.
Aber Leute wie Nagelsmann oder Ole Werner, Florian Kohfeldt, das sind keine richtigen Fußballer. Also ganz ehrlich, also von mir aus, das ist ein richtiger Trainer, der muss erstmal 20 Jahre richtig irgendwie sich die Kreuzbänder kaputt gehauen haben bei irgendeinem B-Verein in der zweiten Liga, dann bist du als Trainer nur ernst genommen. Die kommen einfach von der Uni, von der Trainer-Uni, aus der DFB-Schule, Kaderschmiede und werden mit Anfang 20 Trainer. Die haben doch gar keine Autorität. So Mario Basler, wird der sich was von Julian Nagelsmann sagen lassen? No way, no way.
Ich würde gerne mal wissen, was Tuchel, der ja gerade bei Chelsea, glaube ich, seinen Trainerposten verloren hat, für ein Typ ist, der ja wirklich Mannschaften zum Erfolg führt, aber dann trotzdem nach ein, zwei Saison immer aneckt mit dem Verein und mit allem. Das muss ein wahnsinnig unangenehmer Typ sein, aber auch ein guter Trainer,
wo man so denkt... Ich glaube, der ist ein wahnsinnig guter Trainer. Der hat nur diese eine Macke, dass er ab und zu mal irgendwie so ein exzentrisches Fotoshooting für die Vogue oder das Zeitmagazin macht, wo in irgendwelchen teuren Mänteln aus Kaschmir.
Hat er gemacht?
Ja, der hat doch so Modefotos gemacht. Und ich glaube, dass er bis zu dem Moment, wo dann Leute erkennen, oh Männchen mal, der ist ja keiner von uns, der ist ja gar nicht einer, der irgendwie seine eigene Wasserhähne repariert, sondern das ist ja einer mit gemachten Fingernägeln. Und dann bist du in der Fußballerwelt unten durch. Ich war einmal bei Borussia Dortmund im Stadion auf Einladung und war dann so ein bisschen hinter den Kulissen unterwegs und war ganz überrascht, was für eine rustikale, durch und durch heterosexuelle Stimmung in so einem normalen Bundesliga-Top-Verein noch herrscht. Und wenn du da so ein bisschen durchblicken lässt, dass du mehr willst als das, was die letzten 50 Jahre Fußball ausgemacht hat, ich glaube, dann bist du relativ schnell unten durch, selbst wenn deine Statistik gut ist. Und das haben sie ja, es war, glaube ich, Chelsea, ne, wo er jetzt rausgeflogen ist. Dass selbst wenn neuer Besitzer kommt, dass sie dann wirklich erstmal knallhart auf die Statistik gucken. Und dann gucken, wie viel hat er gewonnen, wie viel hat er verloren, wie haben sich seine Einkäufe ausgezahlt. Das ist nicht mehr wie früher, wo man dann Otto Rehhagel gesagt hat, das wird schon in 5, 6 Jahren, dann sind wir wieder irgendwie oben auf. Die Zeit hast du, glaube ich, gar nicht mehr heute.
Nee, das muss viel schneller alles gehen. Diese Zeit, den Kader und die Mannschaft für Jahre zusammenzuschwören, das ist ja heute alles eine Saison und dann geht's schon wieder weiter. Das hat sich stark verändert und da muss die Kohle rangeholt werden. Ich würde gerne eine Sache springen gleich, wenn ich darf.
Ja, ich wollte nur einmal ganz kurz sagen, weil du eben Fußballer sagtest, dass sie so eine goldene Zeit haben. Das Schöne ist bei Leuten im Podcast-Bereich, da fängt die goldene Zeit eigentlich erst so mit 38 ungefähr an und geht bis weit in die 60er rein. Vorher ist es eigentlich nicht ernst zu nehmen. Das ist im Grunde genommen, Leute, die jünger als 38 einen Podcast machen, das ist wie eigentlich auf so einem Schulintern, auf so einem Fußballinternat zu sein.
Weil du Lebenserfahrung brauchst. Ja, du kriegst auf Laster und dann bist 40 und weißt du, richtiger Mann.
Podcast ist ein Tiefsport. Ist ein Tiefsport. Ja. Du musst genau wissen, wie stehen deine Kollegen. Wir haben, was viele gar nicht wissen, wir haben ein riesiges Team. Wir machen immer Besprechungen von Daniel von Spotify. Der macht Strategiebesprechungen. Kommt Michael von Spotify rein. Susanne Wünsch auf links. Andreas schneidet auf rechts durch. Olli
zieht
durch.
Und dann musst du die Bälle zu spielen. Und wenn er den Ball nicht zurückspielt, genau. Dein Partner, dann versandet der Gag im
genau.
Leben.
Genau. Und das muss einfach, das muss eins, das ist Tiki-Taka-Podcast.
Ja, wenn er nicht mitspielt, der eine, dann kann das ganze Team, dann kann er auch nicht in den Podcast-Charts ganz da oben kommen. Genau. Da muss er auf alle Fälle.
Also ganz wichtig, bei Podcast ist es so, da ist die Phase wirklich zwischen 38 und ich würde sagen Ende 60. Da muss man, in der Zeit muss man sein Geld zusammenhalten. Das ist eine heiße Phase im Leben eines Podcasters, weil da ist man natürlich, da ist man beliebt, da ist man sexy, da ist man unterwegs. Viel Instagram-Affären und so. Da muss man aufpassen, dass einem das Leben nicht aus den Händen gleitet. Vorher ist man gesettelt und ruhig und dann geht's richtig los. Und ich habe Riester-Rente, habe ich jetzt gemacht.
Ja, also Sicherheit geht vor.
Bei ja, zusätzlich zu meinem Rürup-Sparplan habe ich jetzt nochmal Riester-Rente extra oben drauf gesattelt.
Ein kleines Thema muss ich ansprechen, was ich in der letzten Sendung angesprochen habe. Es geht gerade um dieses große Drama zwischen Magnus Carlsen und Hans Niemann im Schach. Und tatsächlich hat sich bei mir viele Leute gemeldet. Manche waren empört von meiner Einschätzung. Dazu muss ich mal ganz kurz eine Sache sagen. Wir sind beide in wenigen Bereichen, sowohl Jan als auch ich, Experten. Das hier ist immer noch ein Dummschwätz-Podcast von zwei Leuten, die ihre Gefühle austauschen. Und die müssen nicht immer messerscharf analysiert sein. Es kann auch mal sein, also ich sag's jetzt einfach nur, 10 Jahre die wir einen Podcast machen. Es kann sein, dass Jan oder ich mal was sagen, wo ihr sagt, das ist ja voll dumm, das sehe ich ganz anders. Aber wisst ihr was? Dann ist das so. Dann müsst ihr einen aber auch nicht erst unbedingt beleidigt schreiben, sondern einfach vielleicht, also ihr könnt es natürlich machen, aber dann schreibt was Nettes, dann lese ich das auch lieber. Und jetzt zu dieser ganzen Schachgeschichte. What? Ja, also es muss nicht immer sein, ja, ich finde das jetzt deine Einbar, wie du Hans Niemann darstellst, hat mir einer geschrieben, das ist nicht deine Art, du solltest dich schämen dafür. Ich schäme mich aber nicht dafür, ich rede einfach nur, was meine Gefühle, jeder Mensch, also es ist ein Podcast, ein Laber-Podcast und eine Sache muss ich trotzdem korrigieren und es ist folgendes, es gibt nicht ein Indiz dafür, dass Hans Niemann irgendwie beschissen haben kann, auch wenn das ein sehr merkwürdiger Typ ist, was man aus den Interviews sehr schnell erkennt und er auch zweimal vor beschissen hat und dieser ganze Quatsch, der da geschrieben wurde von wegen, er hätte Analdetektoren in seinem Po geschoben bekommen und jemand anders würde mit einer Fernbedienung. Hast du es gelesen?
Ich habe es gelesen, aber was ist denn mit einem Analdetektor?
Analperl, also ist angeblich schiebst du dir ganz tief in den Anus Rektal da halt irgendwas rein. So eine Art von Vibration.
Ich finde schön, dass du mit den Fingern nochmal zeigst. Das sehen die Leute jetzt nicht, aber das ist mal so mimisch nochmal.
Also wer schon mal im Sexshop war, es gibt ja so eine Sachen wie zum Beispiel so ein Vibrationsei für so Leute, die so kinky Spiele machen, die kann sich
aber der Mann man sich oder nicht die in den Frau Arsch rein.
In den wenn du wieso nicht? Und dann hat der andere eine Fernbedienung und kann dann mit draufdrücken, dass es vibriert. Ha. Und das Gerücht, was natürlich völliger Bullshit ist, aber weil es natürlich so absurd klingt, erzähle ich es jetzt hier, dass Hans Niemann dieses Analding drin hatte und jemand anders ihn damit gelenkt hat. Völliger Bullshit. Absoluter Quatsch.
Man weiß es aber nicht. Also man weiß es natürlich nicht.
Naja, jedenfalls hat sich Jan Gustafsson bei mir gemeldet. Der ist nicht nur Schachgroßmeister, sondern der Schachbundestrainer. Ach du Scheiße. Wohnt in Hamburg oder ist jedenfalls Hamburg. Ganz liebe Grüße. Und er sagt mir, also erstmal hat er einen Blog, den habe ich mir zufällig, bevor er mir geschrieben hat, schon angeguckt auf YouTube, wo er dieses gesamten Fall einmal ziemlich gut, finde ich, so in 30 Minuten zusammenpackt und er sagt, was weiß man nicht, was sind Spekulationen und kann er jetzt, katalanische Verteidigung, sagt er bestimmt eine Menge, konnte Hans Niemann das wissen oder nicht, dass er diese Linie spielt, aber alles jetzt irgendwie Nerdkram, ich will euch auch gar nicht damit langweilen. Auf alle Fälle schreibt mir Jan Gustafsson. Ich sehe Stand heute keine Anhaltspunkte, dass niemand bei dem Turnier betrogen hat. Auch wenn wir Online-Cheatern natürlich misstrauen und ich aus dem Typen und seinen Interviews auch nicht so richtig schlau werde. Wenn du was zu Schachkram wissen willst, sag gerne Bescheid. Liebe Grüße. Liebe Grüße an Jan Gustafsson. Er hat alles in seinem Podcast, auf YouTube und in seinem, wie heißt es nochmal, Vlog sehr gut erklärt. Ja. Werdet ihr sicherlich finden. Und ich habe auch hier nur meine Gefühle, weil es heißt ja so schön, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht oder wie, genau. Und es ist so, dass der Hans Niemann einfach dadurch, so, dass man sich nicht so richtig freuen kann. Dabei finde ich es eigentlich geil, weil ich Magnus Carlsen für einen ziemlichen, aber Schachfehler sind auch, gibt's viele spezielle Typen bei. Also Bobby Fischer zum Beispiel oder auch, keine Ahnung, es gibt genug Leute, die haben da oben so einen an der Latte, weil sie so viel mit Schach beschäftigt sind, dass vielleicht andere soziale Fähigkeiten
Kompetenzen,
wegfallen.
Ja.
Kompetenzen.
Wenn man so eine Inselbegabung wegfallen. Hat, dann bricht ab und zu an anderer Stelle was weg. Das ist ja genauso wie umgekehrt. Man sagt, dass Leute, die nicht schauen können, nicht sehen können, die blind sind, dass die dann andere Sinne haben, die diesen Sinn ersetzen. Nur halt andersrum.
Auf alle Fälle, um es nochmal kurz klarzustellen, Hans Niemann, es gibt keinen Beweis dafür. Es war auch nur mein Gefühl, was einem irgendwie... es ist natürlich toll, dass ein 19-Jähriger den Weltmeister im Schach, der ja auch inzwischen so arrogante Gesten hatte wie, ich mache bei der Weltmeisterschaft nicht mehr mit, wenn mir das System nicht mehr gefällt und ähnliches, so eine Aussage kam. Also, Asche auf mein Haupt, Hans Niemann, es gibt noch keinen Beweis, dass er beschissen hat.
Und trotzdem,
hat.
Wir behalten uns vor, dass wir hier Fakten immer noch zurückstellen, wenn wir stärkere Gefühle haben. Wenn die Gefühle sind stärker als die Fakten sind, dann werden erstmal die Gefühle ausgedrückt. Ich hab manchmal wirklich auch, wir haben so Sendungen, wo echt viel Feedback kommt und wo ich dann immer denke, ach du Scheiße, jetzt muss ich das korrigieren. Und dann ist die Sendung und dann reden wir über irgendwas anderes und dann vergesse ich immer die komplette Korrektur. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz rein, weil wir haben uns in den letzten Wochen wirklich nach der Sommerpause schon mehrmals in die Nesseln gesetzt.
Aber weißt du was? Hm? Wer setzt sich, also ich sag's jetzt nur einmal so, jeder setzt sich in die Nesseln, sobald du überhaupt anfängst zu reden heutzutage, bei ganz vielen Sachen. Das ist nun mal auch
gerade... Ja, aber wir müssen da mit unserer publizistischen Verantwortung ein kleines bisschen, müssen wir ein bisschen besser schlauer umgehen. Zum Beispiel, dass ich über die dicken Finger von Prinz Charles geredet habe, ja. Über die Wurstfinger. Da haben viele Leute mir geschrieben, was ist, wenn das eine Krankheit ist? Könnte Arthrose sein, Arthritis, Gastritis oder Wurstfinger. Aber die Finger sehen nun wirklich aus wie auf so einem Halloween-Buffet mit so kleinen Mini-Wini-Würstchen, wo oben so Mandelsplitter als Fingernägel reingesteckt sind. Ich habe mir alte Fotos, wirklich im Wochenende alte Fotos angeguckt
von Prinz Charles Finger. Mal ganz ehrlich.
Nein, das ist angeboren. Der hatte schon als junger Mann hatte er solche Finger und auch sein Sohn William.
Man ja ruhig Witze darüber machen.
Nein, natürlich kann man darüber keine Witze machen, beziehungsweise ich würde mal Folgendes, es gibt, ist das laut, Alter, das Orchester spielt laut.
Jetzt mal Ruhe da! Hört mal auf jetzt mit der Musik! In dem Podcast auch bei Spotify!
Ja, wie mega laut. Ey, es gibt bei uns eine Regel in der Firma, wenn wir Witze machen. Wenn man Dinge nicht innerhalb von 5 Minuten ändern kann, da machen wir uns nicht drüber lustig. Ab und zu muss ich aber gestehen, dass ich mich über diese Regel hinwegsetze. Wenn zum Beispiel Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, einfach aussieht wie eine getöpferte Eule, dann möchte ich das einfach mal sagen dürfen. Das ist ja auch
okay. Kannst du heute nicht mehr bringen.
Doch, das habe ich letztes Jahr noch gebracht. Kann jetzt das bringen. Und ich finde, wenn der das Staatsoberhaupt eines Empires, des britischen Empires, wenn der Würstchenfinger hat, auch weil wirklich über Jahrhunderte wenig frischer Wind im Genpool war, muss man auch mal sagen, ja, mutmaßlich, dann kann man schon mal sagen, als Mensch ist das egal, wenn er Wurstfinger hat, aber wenn ein König so Wurstfinger hat, dann ist das, möchte ich den König in seiner Funktion als König da mal kritisieren für die Wurstfingerigkeit. Alle Leute, die kein König sind und Wurstfinger haben, über die mache ich mich nicht lustig. Aber wenn man
über Könige mit Wurstfingern.
Über Könige mit Wurstfingern möchte ich mich weiter lustig machen dürfen, hier unten am Bodensatz.
Viel schlimmer finde ich, dass die Corgis der Queen jetzt zu Prince Andrew gebracht werden.
Ja, ist auch irgendwie so eine geile Degradierung, die freundliche Degradierung, dass der Typ, dem man irgendwelche merkwürdigen Machenschaften rund um Jeffrey Epstein nachsagt, da muss man auch aufpassen, dass wegen laufender Verfahren, wer weiß, welche Medienrechtskanzlei da mandatiert ist in Sachen Prince Andrew. Das ist auch traurig, dass der sich jetzt um die Hunde kümmern muss. Und ob der dann da die
Streichel... Ja, traurig für die Hunde.
Ja, für die Hunde voll traurig. Und ob der dann da sitzt und denkt, diesen Hund hat Mama noch gestreichelt? Da ist vielleicht noch ein bisschen was, vielleicht so ein Haar von der Queen da so rausfällt.
Da ist noch Mama dran.
Keine Ahnung.
Wir wollten heute die großen 5 machen, das haben wir vergessen in der letzten Sendung.
Ja, machen wir mal eben.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ich wollte eigentlich noch, um ein Zeichen zu setzen gegen linken Hass auf die Queen, wollte ich eigentlich noch meine persönliche Geschichte über die Königin erzählen. Weil das ist ja das Ding, wenn die Königin stirbt, auf einmal tauchen total viele persönliche Geschichten auf über die Königin, die man mit der Königin erlebt hat, wo ich wette, dass nur 0,2%...
Ich habe meine auch schon erzählt.
Ich bin zum Beispiel mal in einer Sauna gewesen tatsächlich, in Köln, in Ehrenfeld, zu einer Zeit, als ich noch in Saunen gehen konnte, weil ich noch nicht eingequatscht wurde. Und das ist so das Neptunbad in Köln-Ehrenfeld und das ist ein super schönes altes Bad. Das ist meine persönliche Geschichte mit der Königin und ich komme in die finnische Sauna, die ist über 95 Grad heiß, ganz alleine und es ist ziemlich dunkel und neben mir sitzt eine ältere Dame, sitzt jemand nackt, wirklich nackt, komplett nackt und ich drehe mich nach links um und denke so, Moment mal, irgendwie erkennst du die Person. Und dann fällt mir auf, neben mir sitzt die Königin. Weißt du, woran ich das gemerkt habe?
An der Krone.
Weil die Königin hat sich natürlich, weil die Königin von England kann natürlich nicht einfach so in eine öffentliche Sauna gehen. Und zwar war das zwar die Königin, aber sie sah komplett nicht aus wie die Königin. Es war eigentlich, also sie war, hatte keine grauen Haare, sondern dunkle Haare und war auch nicht. War jetzt auch nicht so eine kleinere, zierliche Person, sondern eher größer und auch ein Mann, ein größerer Mann. Und ich hab die Königin dann angesprochen und die hat natürlich, um nicht zu zeigen, dass sie die Königin von England ist, hat sie perfekt auf Deutsch geantwortet. Und da wusste ich, das ist die Königin. Und ich habe mich super lang mit ihr unterhalten, weil überlegt man, die Königin von England, never ever, könnte die öffentlich in die Sauna gehen. Und das, was wäre das für eine Geschichte, wenn die von einem Radiofuzzi, damals war ich noch beim Radio, wenn die sich von dem hätte ansprechen lassen sollen in der Sauna und können. Das wäre natürlich super sofort in der Boulevardpresse gewesen. Und deswegen hat sie quasi mit mir auf Deutsch gesprochen und bei mir den Eindruck hinterlassen, dass sie ein älterer Mann, so um die 50 war, knapp 2 Meter groß. Und wir haben uns wirklich fast eine Stunde unterhalten. Das war super nett. Und da zähre ich heute noch von. Das war wirklich ein ganz, ganz persönliches, nettes Gespräch, haben uns über die Hunde unterhalten, über die Kinder. Damals war diese Prince Andrew-Sache noch gar nicht so schlimm. William war noch nicht mit Kate zusammen, hat gerade bekannt gegeben, auf welche Uni er geht. Und das war mein persönliches Erlebnis mit der Königin tatsächlich in Köln-Ehrenfeld in der Sauna. Da muss ich dran denken, als so viele Städte zum Beispiel, auch Bielefeld, hat nichts anderes gemacht, als das ganze Wochenende über den Bielefelder Queen-Besuch 1965 zu reden. Das ist so, weil niemand lebt mehr, der dabei war, aber die Stadt... Man spürt es noch heute. Man spürt es noch
pulsiert. Heute. Schön, Jan.
Wollte ich mal kurz meine persönliche Geschichte mit der Königin, um mich nachsagen zu lassen.
Sting hat auch mal mit der Königin zusammen irgendwas erlebt. Zum Beispiel Ozzy Osbourne. Schön, dass du dich jetzt einreißt.
Ja, Don't Stand So Close To Me. Dieser berühmte Song von Sting. Da geht es darum, dass die Königin von England, dass die sehr, sehr nah im Rahmen eines Staatsbesuchs wohl irgendwie bei Sting nah dran war und Sting gedacht hat, wow, eine Armlänge Abstand. Das ist mir deutlich zu sexuell aufgeladen hier. Und darauf hat er diesen Song geschrieben, diesen berühmten Song. Das Teacher- und Schülerbild, was er in dem Song verwendet, da geht es nicht darum, dass ein notgeiler Lehrer einfach auf die 15-jährigen Schülerin geil ist, sondern im Grunde genommen ist das quasi die Erregung eines Untertanen in Gegenwart der Königin von England. Darum geht es eigentlich bei Don't Stand So Close. Aber das sind alles Sachen, haben bei den großen
Fünf nichts zu suchen. Das ist eine kleine Nebeninformation, die ihr hier bekommt. Wir machen jetzt
die großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Zweimal den Jingle gespielt.
Weil der auch so geil ist, weil der so selten kam in letzter Zeit. Mir hat jemand geschrieben, und zwar hat mir geschrieben, warte mal, jetzt muss ich das noch raussuchen. Hier googelt der Meister noch selber. Hey Olli, hey Jan, ich habe hier eine Idee für die großen Fünf. Ich habe mich letztens mit meinem Opa unterhalten. Orte, wo man nicht sterben sollte. Wir kamen auf das Ergebnis, dass die Arztpraxis ein sehr ungünstiger Ort ist. Genauso wie der Supermarkt. Einfach unangenehme Orte, um tot umzufallen. Ich hoffe, ihr könnt mit der Idee was anfangen. Liebe Grüße, Daniels heißt er. Liebe Grüße zurück. Und ich finde, die großen 5 Orte, wo man echt ungerne sterben möchte oder unglücklich sterben wird, ist eine schöne Idee für unsere Rubrik. Und mir fallen sofort 5 ein, wo ich nicht sterben möchte.
Oh, dann leg doch mal los mit Platz 5.
Auf Platz 5 ist bei mir der Kindergeburtstag. Ich finde es, glaube ich, echt scheiße.
Je nachdem, was für ein Kindergeburtstag.
Ja, aber wenn es der von deinen eigenen Kindern ist, ist es scheiße für die Kinder schon mal. Wenn das Letzte, was du siehst, ist so ein schreiendes Kind über dir ist, Papa! Das ist ätzend. Ich glaube, dass Kindergeburtstag, aber auch wenn du dein Kind auf einem anderen Geburtstag abholst und eine Sache, die nun mal also in meiner Zukunft nicht ganz unwahrscheinlich ist, weil bei mir die männlichen Vertreter einer Familie alle mit dem Herzstillstand irgendwann zack einfach tot gewesen sind, eigentlich ein sehr tröstlicher Tod vielleicht. Allerdings, wenn man jetzt schon Leben dran denkt, ist ja kein Tod, geil. Aber ein Kind vom Geburtstagsparty abzuholen und dann direkt einmal längstig zu machen und auf diesen Tapeziertisch zu fallen, wo da die ganzen Geburtstagssachen drauf sind, bam, ist, glaube ich, für den Gastgeber ungünstig, für einen selber. Der letzte Gedanke ist, scheiße, ich mache hier alles unordentlich. Und dann bist du weg.
Meinst du das? Ich glaube nicht, dass du denkst, ich mache hier alles unordentlich. Glaube ich nicht. Ich glaube, die letzten Gedanken sind total wirr. Irgendwas völlig Verrücktes. Oh, ich habe so ein Sabine Rückert-Sprech. Wirr. So mit wirr, ich spreche so wie Sabine Rückert, so richtig gestelzt. Hallo, Andreas Sendka.
Deswegen auf Platz 5 bei mir, der Kindergeburtstag.
Ich muss dir gestehen, ich habe öfter schon Kinder von Kindergeburtstagen abgeholt, wo ich gedacht habe bei den anderen Eltern, dass die bereits innerlich gestorben sind im Laufe des Kindergeburtstags. Ja. So, seid ihr tot? Kann das sein? Ja, weil das.
Kennst du folgende Szenerie? Hm? Kind ist auf dem Kindergeburtstag, du musst es jetzt abholen, sag ich mal. Mhm. Und dann heißt es immer, kommt doch schon um 18 Uhr, wir trinken mit den anderen Eltern noch Sekt in der Küche, dann komme ich immer um 19 Uhr. Echt jetzt.
Also, ich und du willst doch nicht, die lauwarmen Maika Wiener Würstchen da reinknallen, die irgendwie die Kinder nicht aufgegessen haben oder so labri Backofen-Pommes. Habe ich auch keinen Bock drauf.
Eine private Anekdote beziehungsweise eine kurze Einschätzung meiner eigenen Person von mir jetzt. Ich bin auf der Bühne, glaube ich, echt eine Rampensau. Ich kann entertainen. Ich glaube, dass über die Jahre hinweg kann man sagen, ich weiß jetzt nicht, wie gut man ist, aber ich kann's. Ich kann Leute unterhalten. Aber jenseits dieses Berufes, irgendwo mit anderen Eltern, auf einen Abend, Elternabend, auf einen Geburtstag, ich bin der Typ, der eigentlich einfach, da kommt nicht ein Wort aus meinem Mund. Das ist tatsächlich so. Ich habe Schwierigkeiten, da ins Gespräch zu kommen. Ich sitze alleine am Tisch. Vielleicht denkt einer mal, ja, der Olli, aber es ist, vielleicht strahle ich das aus oder so, aber jenseits davon bin ich bei solchen Veranstaltungen, es ist mir ein Graus.
Ja, das ist, man muss das Privatleben so organisieren, dass man sich so patchwork-mäßig rauszieht, dass die Kinder in anderen Städten sind und man immer so eine räumliche Entschuldigung hat, dass man nicht kann. Also Absent Father ist ein Konzept, was man irgendwann wirklich annehmen muss. Bei mir auf Platz 5 der großen 5 Orte, an denen man nicht sterben möchte, ist der Friedhof tatsächlich. Weil ich das Gefühl habe, das ist so ein, wenn du da einfach umfällst und dann kommt morgens um 5 Uhr der Friedhofsgärtner und macht die Gräber frisch oder hebt irgendwie mit dem Bagger die Dinger auf. Ich kann mir vorstellen, da werden einfach schnell Tatsachen geschaffen. Da bist du der stille Tod und da ist er einfach weg. Weil bevor da der ganze Papierkram startet, werden die Leute einfach in die offenen Gräber reingeworfen und wird einfach zugeschüttet. Das wird auch niemandem auffallen.
Nee, und vor allem denkst du, wenn du stirbst, vielleicht, also wenn es ein Herzinfarkt ist, hast du ja noch ein paar Gedanken. Du bist ja nicht sofort, es gibt ja verschiedene Tour. Es gibt den Herzstillstand oder es gibt einen Herzinfarkt, wo das Herz auf einmal dann unregelmäßig anfängt zu schlagen.
My heart beats like a jungle drum.
Und wenn das dann noch, wenn du noch die Zeit hast für Gedanken und denkst so, scheiße, jetzt sterbe ich auf dem Friedhof. Jetzt bringen sie mich aber gleich erstmal wieder zurück und dann komme ich ja wieder hierher. Das ist ja voll der Umweg. Ja,
auch für die Klimabilanz muss man auch die letzten Gedanken noch an Luisa Neubauer, die dann aufgrund des Todes von dir bei Maybrit Illner sitzt. Und sagst immer wirklich, also nicht sehr klimafreundlich, wie er da verstorben ist. Und dann haben sie ihn erstmal zum Friedhof hin und dann wieder zurück. Hätte man sich sparen können, den Weg.
Deswegen auf Platz.
Ja, oder stell dir vor, du bist auf dem Friedhof und willst auf dem gar nicht begraben werden, weil du eigentlich andere Pläne hast.
Ich wollte woanders hin, ja.
Auf dem katholischen Friedhof, willst du auf dem evangelischen oder auf dem städtischen oder sowas. Bist du eigentlich ein Friedhofskind gewesen? Also warst du oft auf dem Friedhof früher
mit
Ja, ne? Oh, total oft. Du kommst ja auch aus so einer Familie, wo die älteren Verwandten dominant sind, bei mir auch. Und wir waren oft, sehr oft auf dem Friedhof. Auch an so Frohen Leichnam und Toten Sonntag und so war echt wichtig. Wir fahren heute auf dem Friedhof Toten Sonntag und danach fahren wir schön noch in die Lüneburger Heide.
Und genau, und dann fahren wir zum Grab von Tante Margret und dann fahren wir auch noch, müssen noch zu Onkel Willi. Und das sind so Namen von Leuten, die du nie kennengelernt hast, die aber bei deinen Eltern oder bei deinen Großeltern oder der Tante noch total im Kopf präsent sind, weil die natürlich mit denen, und für einen selber ist es, da habe ich mich gerade vor ein paar Tagen unterhalten, dass es so schwer ist, seinem Kind zu erklären, wenn jetzt ein Elternteil von dir schon tot und sagst, so war dein Opa, so war deine Oma. Das ist natürlich dem Kind am Anfang erstmal egal, was laberst du, ich habe ihn nie gesehen, kann dir leider nichts dazu sagen, das kommt erst später. Ich habe ja zum Beispiel meinen Opa nie kennengelernt, väterlicherseits, der war aber Sänger. Und jetzt denke ich mir, es muss einen Verbund geben, weil es der Einzige war mit einer musikalischen Ader in meiner Familie. Und dann hat man dann doch noch einen Bezug, den ich natürlich die ersten 20 Jahre nicht habe. Ich dachte, wer ist der Typ? Ist irgendjemand, der tot ist.
Und diese Grabpflegesonntage, wenn man dann auch so andere über Eck, Großonkel und Großtanten, die dann auch kommen, wo dann noch so Gespräche, so verstockte Gespräche am Grab geführt werden, weil die Leute, die man dann da trifft mit den Großeltern zusammen, die haben sich zum letzten Mal eben bei der Beerdigung gesehen und man hat ansonsten auch keinen Kontakt. Und das habe ich so total in Erinnerung und ist irgendwie auch immer verbunden mit so diesem Geruch von Trauerhallen. Weil da, also auf Friedhof, kein geiler Ort zum Sterben auf jeden Fall, der Friedhof. Ist kein geiler Ort. Nee, lieber woanders sterben und dann da hinkommen, aber nicht da sterben.
Auf Platz 4 der großen Orte, ungünstigen Orte, auf denen man nicht sterben sollte, ist bei mir die Swinger-Party. Ich glaube tatsächlich, dass du dann irgendwo, es ist über Wochen hinweg, hast du mit deiner Frau das beredet. Ihr seid jetzt jenseits der 50 und sexuell läuft nichts mehr und jetzt macht ihr den Step. Jetzt geht ihr da tatsächlich mal. Jetzt habt ihr euch da in Magdeburg angemeldet zur Swinger-Party von Otto Lüders und seiner Frau,
die das Rassismus, so halt privat machen. Rassismus gegen Ostdeutsche, wenn du jetzt Magdeburg sagst.
Nein, dann ist es okay, du fährst nach Dortmund. Du bist Berliner. In Dortmund sollst du Ist auch rassistisch, ist wie Osten Dortmund. Also, ja, komm, also ist egal, was ich jetzt sage. Du fährst, ich sag mal, du bist als Berliner, hast gehört, da in der Nähe von Leipzig, da soll eine niveauvolle von hier, Werner Lüders und seine Frau laden ein, Swingerparty, jeden zweiten Sonntag im Monat. Mhm. Und dann hast du gehört von anderen, ach, wir waren auch schon mal da, bis jenseits der 50 und denkst, das Einzige, was euch nochmal richtig, richtig aus der sexuellen Lethargie rausholen kann, ist jetzt eine Gemeinschaft, das Swingerbesuch. Und dann bist du da und sie, und deine Frau sagt, hier, nun nimm sie dir doch da, ich geh da hier zu dem und du. Und dann guckst du rüber und dann beim ersten, beim Ansetzen, stirbst du beim Ansetzen. Ja. Also fällst du tot über ein Buffet, weil ich habe gehört, ich war noch nie auf einer Swingerparty, dass da auch immer Buffet aufgebaut
ich
ist.
Ich war auf einer Swingerparty und ich glaube, diese Buffet-Geschichte habe ich dir erzählt. Ich war schon mehrfach auf Swingerpartys, teilweise beruflich, teilweise privat. Und es ist eigentlich immer, also niveauvolle Leute, aber es ist immer relativ rustikales Fernfahrerbuffet. Alles so, so leichte Taxifahrer-Snacks. Also es wird so viel Frikadelle und so. Da wird nicht darauf geachtet, dass man beim Küssen gut schmeckt. Bei den
ja, aber das alleine finde ich schon mal eklig, weil ich möchte schon beim Küssen, dass der andere gut schmeckt und nicht noch irgendwie eine halbe Falafel in der Backe hat oder ähnliches.
Falafel? Ja, nee. Mittlerweile, also es ist lange her, dass ich bei einer Swingerparty aus beruflichen, also ich war da aus beruflichen Gründen, aber es ist schon lange her, da waren Falafel noch nicht so angesagt. Was ich mich, wo ich Angst vor hätte, ist, dass es erst nach zwei Stunden merkt, dass ich tot bin. letztes Mal schon war wunderschön. Hallo? Hallo Jan? Jan? Hallo? Hallo?
Und dann die hämischen Sprüche der anderen Besucher deiner Frau gegenüber. Na, so ein Rammelbock war das aber doch nicht mehr dein Mann, ne? Da habe ich mir aber mehr versprochen.
Ja, also, weißt, ist das nicht sogar so, müssen wir mal hier den diesen Biologen, wie heißt er noch, diesen Kölner Gerichtsmediziner, der am Podcast hat.
Nee, hier mit dem Jungen mit der Brille. Nicht jung, der sieht nur noch jung aus.
Der sieht wahnsinnig, ach komm, jetzt mal. Dr. Marc Benecke. Dr. Marc Benecke. Natürlich. Benecke. Sorry, Dr. Marc.
Dr. Marc, ab jetzt nur noch Dr. Marc.
Ey, Dr. Marc, sorry. Aber der weiß das, glaube ich. Das ist doch so, wenn man stirbt, dass dann quasi die Leichenstarre, ich glaube, am Penis setzt dann zuerst ein oder sowas, dass man theoretisch noch mit einigermaßen okayen,
also wenn die Position Erektion geschickt ausgewählt ist.
In so einer Liebesschaukel.
Liebesschaukel, kannst du noch ein, zwei Stunden nach deinem Tod andere Menschen beglücken? Naja, er ist schon tot, aber er hat hier noch sehr viele Leute glücklich gemacht.
Er hätte es gewollt.
Okay, das ist mein Platz 4.
Bei mir auf Platz 4 ist ein trauriger Orden. Ich finde, immer wenn ich da war und immer wenn ich da bin, zieht mich das leider runter, ist die geriatrische Abteilung in Krankenhäusern. Meistens für Notfälle von älteren Leuten, die aus Pflegeheimen oder aus Krankenhäusern verlegt werden, die schon zu alt sind, als dass sie zu Hause so intensiv gepflegt werden können. Und es ist die absolute deprimierende, furchtbare Abteilung, wo auch Leute, die da pflegend tätig sind, glaube ich, echt harte Nerven brauchen, weil das wirklich so die Abteilung im Krankenhaus ist, wo man das Ende des Lebens am meisten spürt, wahrscheinlich neben der Unfallchirurgie oder sowas, wo die ganzen schweren Fälle reinkommen oder Krebsstationen, aber geriatrische Abteilung, wo wirklich da eben auch alle Krankheiten sind und vor allen Dingen alte Leute, da war ich schon ziemlich oft und habe da auch ziemlich viele Leute in den Tod begleitet, enger verwandte Leute und bekannte Leute, und das fand ich immer sehr runterziehend, und ich dann lieber irgendwie im Swingerclub auf dem Frikadellenbuffet oder niemand einschlafen.
Mit der letzten großen Erregung.
Genau, also aber geriatrische Abteilung ist kein geiler Ort zu sterben.
Auch ich habe da schon meine Erfahrung gemacht. Es ist ein sehr trauriger Ort einfach. Mhm. Könnte ich jetzt noch einiges hinzufügen, aber das war dein Platz 4. Ich mache mal weiter mit meinem Platz 3, und das wäre die Achterbahn. Also in der Achterbahn zu sterben, in so einem Looping, würde ich total beschissen finden, weil ich glaube, wenn du stirbst, Herzinfarkt in der Achterbahn, dass du rausgeschleudert, weil der Körper nicht mehr diese Spannung hast, dann wirst du rausgeschleudert, wirst auch noch irgendwo auf dem Boden aufgeplatzt, und dann denken alle, die Achterbahn ist schuld, du bist gestorben, und dann checkt keiner mehr, dass du durch einen Herzinfarkt gestorben bist, sondern alle denken, du bist rausgeflogen aus der Achterbahn, dann wird die Achterbahn dicht gemacht. Und
die arme Achterbahn.
Also ich möchte nicht in der Achterbahn sterben.
Ja, aber meinst du, dass du da rausfliegst? Aus welcher Achterbahn? Nee, du hast das so.
Also früher, ich habe mich immer gedacht, dass es ein Wunder ist. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Heute kriegst du ja hier über die Schultern so ein Ding. Mhm. Früher war das ganz oft nur so ein Ding, was hier so an der Hüfte so geklemmt ist.
Ja, aber das waren ja keine Loopingbahnen.
Nee, ne? Also ich bin mir da so unsicher. Trotzdem habe ich früher eine Zeit lang gedacht, dass das wirklich zu schlecht gesichert ist. Die ersten Male, als ich so mit 14, 15 in den 80ern in der Achterbahn war, also wenn du da rausfliegst, also sagen wir mal irgendein Fahrgeschäft auf dem Dom, möchte ich nicht sterben. Eine riesen Panik. Und du bist wahrscheinlich auch mit deinen Liebsten da. Dann kommen noch Leute, die Fotos machen wollen, weil die Uli Schulz liegt ja tot im Auto.
Oder so ein Foto, was du dann da kaufen kannst für 7 Euro, weißt du, so ein Ding.
Stimmt.
In dem Moment ist er gestorben.
Für 7 Euro. Kauf ich.
Ey, das werden richtig viele kaufen, das weißt du dann. Ne? Also das wäre wahrscheinlich.
Wie ist das eigentlich rechtlich? Da müsste man mal ein Heer strenger Anwälte über diese Achterbahnfotos drüber gehen, weil theoretisch kann doch eigentlich jeder jedes Foto kaufen. Das ist doch Kunsturhebergesetzmäßig. Wenn du da sagst, ich hätte gern das Foto, aber da bist du gar nicht drauf, das kontrolliert doch niemand.
Nee, gute Frage.
Das ist, guck mal, siehst du, da kam wieder hier, wie heißt er nochmal, dieser komische Rechtsanwalt mit den Zähnen immer? Solmecke, Dr. Solmecke kann dabei.
So ein Online-Anwalt.
Der immer, wenn irgendwas in der Welt passiert, also sofort eine juristische Einschätzung da los bei YouTube lässt.
Der keiner gefragt hat. Dein genau. Platz 3.
Mein Platz 3 ist ganz aktuell Schloss Balmoral. Stell mal vor,
da war ich ja, in Schottland.
Stell mal vor, du bist so ein berühmter Mensch wie die Königin und du willst einfach, dein Leben lang bist du nur im Limelight, immer nur im Rampenlicht und dann stirbst du auch noch in Schloss Balmoral und dann wirst du dann in einer Limousine, in einer weinroten Limousine durchs Land kutschiert. Du hast nicht mehr auf deinen letzten Metern auf Erden, bevor du unter die Erde kommst, deine Ruhe. Und ich glaube, so exponiertes Sterben, so wie das die Königin von England jetzt hinter sich hat, das ist wirklich echt scheiße. Also ich sag mal, so gegen so ein zünftiges Staatsbegräbnis. Okay, hätte ich nichts dagegen. Aber die Zeit, wie die da durch die Gegend kutschiert wird, noch mit dem königlichen Zug und dann in 10 Tagen muss sie irgendwie dann unter die Erde kommen, dann wird schon komplett, während sie noch nicht mal begraben ist, werden da Sachen organisiert und irgendwelche Herolde verkünden Sachen, dass jetzt der Sohn dann dran ist und so. Das fand ich irgendwie auf eine Art auch echt unwürdig, so menschlich jetzt mal. Das fand ich irgendwie scheiße. Würde ich nicht gern sterben auf Schloss Balmoral. Auch wenn man als Zivilist da sterben würde, da wäre man ja nie der Berühmteste, der da stirbt. Auch ohnehin dieser Gedanke, stell mal vor, du bist im Flugzeug und stürzt ab und mit dir im Flugzeug sitzt Jan-Josef Liefers. Oder einer, der so Promi-mäßig auf Augenhöhe
ist.
Ja,
auf Augenhöhe. Oder ein bisschen höher noch ist. Das ist ja auch total.
Ja, am schlimmsten ist auf Augenhöhe, so dass die einen Zeitungen so berichten und die anderen so. Wenn die Hierarchie klar ist, dann das wäre
ein. Also mein Platz 2 wäre eigentlich Langstreckenflug gewesen, ne? Was ich auch total beschissen finde. Aber ja, so generell.
Da habe ich ja gehört, dass man da bei Langstreckenflügen, dass man da eingefroren wird.
Dass du da, nee, ich habe gehört, wenn du bei der Bahn stirbst, dann kriegst du nochmal die Olympia, Ritter Gold, also die Schokolade.
Kriegst du mal inzwischen auf die gefalteten Hände kriegst du noch Lieblingskunde.
Aber nur wenn du erste Klasse stirbst. Wenn du erste Klasse in der Deutschen Bundesbahn schaffst, kriegst du nochmal von dieser Schokolade, die sowieso kein Schwein ist, weil die scheiße schmeckt.
Hey, Vorsicht!
Das ist die Rittersportsorte, die es noch nicht mehr zu kaufen gibt.
Weil
die so schlecht ist. Das war mal ein Testballon.
Mit Penisgeschmack.
Ja, mit Penis. Also dein Platz 3 ist Schloss Balmoral.
Also, Balmoral. Oder als Königin von England sterben oder exponiert sterben. Und du hast Langstreckenflug auf Platz 2.
Ja, würde ich jetzt aber nochmal enden. Also Langstreckenflug würde ich, glaube ich, auch doof finden natürlich. Aber ich wechsle nochmal meinen Platz 2, weil ich habe nämlich 6 Punkte. Ja. Bei der Affäre zu Hause sterben. Bei deiner Geliebten. Wenn du bei der Geliebten zu Hause stirbst und dann denkst, oh scheiße, dann sterbe ich hier. Das wird jetzt meine Frau raus. Auskriegen, dann werden die sich vielleicht noch verstehen untereinander später und werden über uns reden und wie ich so war. Ne, also es ist auch so ein ungeiler Gedanke für dich, bei der Affäre zu sterben, finde ich. Wenn man denn überhaupt so einen unseriösen Lebensweg einschlägt.
Ist das denn, ist das nicht das Ding von Manfred Krug gewesen? Ah nee, der hatte 2 Wohnungen, ne?
Der hatte 2 Wohnungen gehabt.
Ja. Meine Güte, das war mal die 80er, 90er. Das mit den Wohnungspreisen heutzutage ist das ja gar nicht mehr möglich als exponierter Tatortschauspieler und Volksschauspieler. Diesen Lebensstil kann man sich ja gar nicht mehr leisten heutzutage.
Ein sehr entfernter Verwandter aus meiner Familie hatte über viele Jahre eine Zweitfamilie. Das ist eine Geschichte, die rausgekommen ist. Ich darf nicht so viele Einzelheiten ergeben. Aber ich habe es von meiner Oma damals erfahren. Okay. Es ist ein ganz entfernter Familienmitglied. Und der hatte halt, nachdem zu Hause die Kinder raus waren und er da wohl über eine zweite Partnerin. Und dann hat meine Oma das mit einem Bild mir erklärt. Und muss sagen, du musst dir vorstellen, Olli, der hatte Hausschuhe in beiden Wohnungen. Der hat gesagt, er hatte da Hausschuhe und da Hausschuhe. Und für sie war das ein Zeichen dafür, dass er sich mit zwei, also so, der hatte in beiden Wohnungen bei seiner Geliebten.
Das muss man sich mal vorstellen.
Der hatte Hausschuhe
Sex
an.
Sex mit anderen Frauen, egal, aber welches perverse Schwein hat denn 2 Hausschuhe?
Aber das war für sie irgendwie ein Bild, was sie mir sie meinte, er hat erzählt, er hatte Hausschuhe bei ihr und bei ihr Hausschuhe. Und
aber ich kann das nachvollziehen, weil Hausschuhe sind im Grunde, wie kann man denn 2 Paar Hausschuhe haben? Weil Hausschuhe sind doch nur deswegen Hausschuhe, weil es nur ein Paar gibt und die werden so lange getragen, bis die Nachbarn komisch gucken.
Er hatte ein paar bei seiner Affäre, bei seiner Zweitfamilie und, über 7 Jahre oder 8 Jahre ist das nicht rausgekommen. Auch dass er das, also ich interessant, auf alle Fälle, er hatte bei beiden Hausschuhe. Das
ja, aber es ist ganz clever, weil wenn er nur ein paar Hausschuhe gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich der ein oder anderen Frau jeweils aufgefallen, wie abgewetzt die sind. Sag mal, die sind so abgewetzt, du hast ja noch ein anderes Zuhause. Du läufst ja nicht nur hier mit den Hausschuhen rum. Die sind ja viel zu durchgelaufen.
Warum nimmst du die Hausschuhe immer mit, wenn du auf lange Strecken fährst?
Nicht.
Du, ich hänge so an den Dingern.
Bei mir auf Platz 2
also
der
Platz großen. Bei der Affäre. Jetzt bist du, genau, dann
Platz 2 der großen 5 Orte, an denen man nicht sterben möchte, ist während einer Fernsehaufzeichnung. Und da gibt es die legendäre Geschichte bei Das große Schlüpfen mit Johannes B. Kerner. Das war mal eine Zeit, wo das ZDF gedacht hat, ist eine geile Idee, diesen peppigen Moderator Johannes B. Kerner diese Show moderieren zu lassen. Und zwar ist es eine Sendung, ich glaube, wo noch nicht mal die Eier gelegt wurden, auf deren Schlüpfen man dann warten sollte. Also es wurden wohl erst Eier gelegt in der Sendung und dann hat man da gewartet. Und die Aufzeichnung hat so lange gedauert, weil statistisch, wenn in Köln-Ossendorf in einem Fernsehstudio jetzt auch hier morgen heute ist der Fernsehpreis, heute am Mittwoch ist Deutscher Fernsehpreis, wenn da in Ossendorf, wenn da 200, 300 Leute zusammensitzen für 4 Stunden, rein statistisch stirbt da einfach einer. Und während dieser Aufzeichnung mit Johannes B. Kerner sind wohl mehrere Leute gestorben. Kerner hat teilweise noch mit den Interviews geführt, waren gute Interviews.
Ja.
Waren die menschlichsten Momente von Kerner.
Hat noch Fotos mit denen
gemacht. Und das ist vielleicht ein Fernsehgeheimnis, dass natürlich in solchen Fällen so eine teure Produktion nicht abgebrochen wird, ist ja klar. Man versucht den Toten oder die Tote dann noch zu stabilisieren. Man hofft, dass die Leichenstarre früh einsetzt, dass sie nicht so wegsackt im Publikum. Es ist verboten, das ist richtig Protokoll, das ist richtig ganz streng geregelt. Das ist auch, das wird nicht ausgesprochen. Das erfährt man in keinem Buch. Das sind wirklich jetzt Fakten, die direkt aus meinem Herzen kommen. Dass Tote, die in Fernsehsendungen sterben, wirklich bis zum Aufzeichnungsende da sitzen dürfen. Wenn das jetzt kein medizinischer Notfall ist, dann darf natürlich ein Arzt, aber nur ein anwesender Arzt, einschreiten. Und es gibt tatsächlich für lange Aufzeichnungen unter so Publikumstribünen große Wildtier-Kühltruhen, so große Kühltruhen, wo Jäger auch Wildschweine, ganze Wildschweine reinschmeißen. Ich glaube, ab 200 Zuschauern sind immer 2 Kühltruhen angeschlossen, damit Leute zwischengekühlt werden können, damit die erst nach Aufzeichnungsende abtransportiert werden können. Das ist wirklich wahr.
Mir fällt da gerade dieser Film ein, Immer Ärger mit Harry, war von Hitchcock mit der Leiche. Und dann gab es nochmal ein Remake aus den 90er oder 80ern, Immer Ärger mit Bernie. Und
genau.
Wo diese Leiche immer wieder irgendwo auftaucht. Und ich muss aber sagen, dass ich den Film arschwitzig damals fand. Hast du den mal gesehen?
Ich habe den auch gesehen. Ja, fand ich auch sehr lustig. Und wir haben letztes Jahr beim Comedy-Preis, haben wir uns überlegt, als Gag so eine originale Leichenpuppe aus der Filmausstattung als ich zu verkleiden. Und die Autorinnen und Autoren unserer Sendung sind mit dieser Leichenpuppe dann irgendwie zum Comedy-Preis gelaufen. Das war eine Idee, die super im Brainstorming war. In der Umsetzung war das richtig anstrengend und richtig scheiße.
Ja, genau, weil es dann auch so, wenn es dann auch noch echt gemacht ist, sieht es einfach nur makaber und null witzig aus, sondern es sieht dann erschreckend für alle Leute aus wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber ich habe an dem Abend super viele schöne Fotos gemacht mit ganz, ganz vielen, vielen Leuten. Und Comedians haben eh so tote Gesichter, dass es gar nicht auffiel, dass ich nicht lebe.
Die toten Augen der Comedy-Branche. Kommen wir zu meinem
Platz 1. Traurige, müssen wir auch mal eine ganze Sendung drüber machen, was da alles für Geschichten gibt. Also schrecklich. Also wirklich schrecklich. Wirklich schrecklich.
Sollten wir uns auch über ein Gebiet unterhalten, in dem wir beide uns gar nicht so gut auskennen, Comedy-Szene. Wir sind ja beide keine etablierten Komiker oder ähnliches.
Leider nicht. Hab's nie geschafft, nicht lustig genug.
Ich fand das so, ich habe mich so gefreut über Kai Hansen, ne, von Halloween, dem Gitarristen, der sich tatsächlich mit meinen Sachen auskennt und meinte, gehst du mal wieder auf Tour, machst Musik oder ist jetzt gerade wieder nur Comedy angesagt? Wie er das so eingeschätzt hat, und meinte ich, nee, das ist Comedy, mache ich eigentlich gar nicht. Ich spiele manchmal einen unbeholfenen Typen in irgendwelchen Rollen oder verwandle mich an oder bin dann irgendwie so ein durchgeballerter Typ.
Und Scheiße labern bei Spotify ist ja auch nicht Comedy. Ich hole mir kurz einen Schokoladesnack, ich habe einen Schokojieper. Erzähl mal ruhig weiter.
Genau, dann kommen wir jetzt beide zu unserem Platz 1, der Orte. Jan, du hörst mich noch, ne?
Ich hole mir Hanuta-Riegel, hole ich mir aus dem Kühlschrank raus.
Nur mal folgendes Bild, was ich mir vorstellen könnte, was der schlimmste Tod vielleicht für deine Verwandten ist oder auch für Leute, die dir näher stehen, ist. Deswegen ist das auch mein Platz 1.
Wieso mir?
Wie bitte?
Wieso denn mir? Ich werde mich einfrieren lassen.
Nee, mir, nicht dir. Mir meine ich damit. Näher stehen und so. Ich glaube, es ist einfach der unglücklichste Platz zum Sterben ist mit heruntergelassener Hose vom Laptop. Ich glaube tatsächlich, das ist das, was deine Freunde, Familien und so. Es würde natürlich auch vielleicht den Moment des Todes und des Schreckens ein bisschen auspuffern, indem man denkt, hat er sich jetzt noch eingeknüppelt. Aber schlimmer wäre es, wenn dann nämlich der kein Pornhub oder ist, sondern was ganz anderes. Heruntergelassene Hose.
Eine Excel-Tabelle.
Eine Excel-Tabelle. Nur Minus auf dem Konto. Oder irgendwie, keine Ahnung. Auf alle Fälle einfach dieses Bild. Frag mich nicht, wieso ich darauf komme, aber aufgeklappter Laptop.
Von einem Freund.
Vom Freund, es kann ja immer passieren. Ich meine, und wenn es passiert, passiert's. Ne? Und dir kann es eigentlich egal sein. Aber ich glaube trotzdem, mit heruntergelassener Hose, wenn es so Multiple Choice gibt, wie du sterben möchtest, wäre das das Letzte, was ich ankreuzen würde, auf alle Fälle. Mhm. Deswegen, dann lieber beim Scheißen. Wenn der Blitz dich beim Scheißen trifft, ist vielleicht dann doch noch die angenehme Art und Weise. Deswegen mein Platz 1, heruntergelassene Hose vom Laptop. Mhm.
Bei mir auf Platz 1 der Ort, an dem... in den ich nicht nur nicht sterben möchte, sondern einfach gar nicht sein möchte, weil ich Angst habe, da zu sterben, in der russischen Botschaft. Wie oft, egal in welchem Land, wie oft da man hört, dass Leute aus Fenstern fallen.
Ja. Das ist einfach kein... Aber in der russischen Botschaft, da würdest du gar nicht sterben, da würdest du einfach verschwinden und dann Leichnam nie wieder auftauchen.
So dieses wie in der saudi-arabischen Botschaft in Ankara, dann rein und dann nicht mehr raus, sondern in irgendwelchen Mülltüten. Nee, das ist doch vor kurzem passiert in der russischen Botschaft.
Ja, das ist auch, glaube ich, nicht das erste Mal gewesen, dass irgendjemand von der Opposition oder irgendjemand, der Putin-Kritiker war, auf sehr merkwürdige Art und Weise verschwunden
ist. Ja, aber
und das ist übrigens ganz kurz, das muss man dazu sagen, weil ich gerade so einen Podcast gehört habe, nicht erst seit dieser Situation mit dem Ukraine-Krieg so. Es ist in Russland gang und gäbe gewesen, wenn jemand von der Opposition oder jemand, das haben wir auch alle mitbekommen hier, das ist passiert vor den Augen der Öffentlichkeit, dass Menschen vergiftet werden, Menschen umgebracht werden oder Menschen einfach verschwinden.
Mhm. Ja, aber so dieses Ding aus dem Fenster fallen, das sind ja meistens keine Oppositionellen, sondern so abtrünnige Leute, die mal ein bisschen zu kritisch intern waren oder irgendwie nicht so richtig gespurt haben.
Oder nicht mitgezogen haben.
Und irgendwie, dieses Gebäude finde ich scheiße, ich finde irgendwie die Ecke da auch kacke, das ist alles so unrenoviert, also hauptsächlich aus architektonischen Gründen, unästhetisch, ich möchte einfach nicht in der russischen Botschaft mich aufhalten und das ist auch kein geiler Ort zum Sterben und auch kein geiler Ort zum Sein. Hast du mal gesehen, dass sie die komplett umstellt haben jetzt?
Nein.
Weißt du, was ich jetzt mache, was ich immer mache, wenn ich mit dem E-Scooter vorbeifahre unter den Linden? Zeig ich Banane. Aber so, dass die Polizisten nicht denken, dass sie gemeint sind, natürlich nicht. Die Schutzleute sind natürlich nicht gemeint, weil die machen ja nur ihre Pflicht. Aber das Gebäude, dem kann man schon mal einen Fickfinger zeigen, Stinkefinger zeigen.
Kann man auf alle Fälle machen.
Ja, das waren sie das auf jeden Fall.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, das war schon wieder eine richtig lange Sendung, die wir hier gemacht haben.
Fast ein bisschen zu lang. Müssen wir bei Spotify mal Bescheid sagen, dass das nicht geht, dass das zu lang ist immer. Aber ich finde... Das Schöne an diesem Laptop-Tod ist, dass der Ort ja eigentlich variabel ist. Du kannst es ja auch im Rahmen von irgendeiner Reise an die Nordsee Laptop aufklappen. Das muss ja nicht schlimm sein. Muss ja gar nicht
Wenn mich einer tot mit heruntergelassener Hose vom Laptop findet, bevor er die Polizei ruft oder erwischt, klappt doch bitte vorher den Laptop zu und löscht den Browserverlauf. Da würdet ihr einem Toten noch einen letzten großen Wunsch.
Sein letzter Wunsch.
Mein letzter Wunsch, klappt den Laptop zu und löscht den Browserfall auf.
Das war fest und flauschig. Boomer Cringe KW 37.
Nächste Woche gibt es wieder Metal am Mittwoch. Heute packe ich nur ganz schnell noch, Jan, entschuldige, bitte, ich unterbreche, zwei Songs von einer Künstlerin. Ich frage mich, warum wir die noch nie erwähnt haben. Ich war glühender Verehrer in den 90ern von Tori Amos.
Oh.
Und der Song Winter, den liebe ich immer noch sehr. Der scheint ein kleiner Vorbote ist auf die Jahreszeit, die uns bald bevorsteht. Und dann hat sie auch mal eine Coverversion von Slayer gemacht, und zwar Raining Blood. Tori Amos, habe ich die geliebt, bewundert, verehrt, anziehend gefunden, alles. Kluge Frau, tolle Frau. Was ist mit Tori Amos, frage ich mich gerade. Macht sie noch Musik? Kann mir jetzt jemand schreiben? Kann ich aber auch einfach gleich nachgoogeln. Würde ich gleich selber herausfinden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Boomer Cringe. Und wir hören uns Sonntag wieder, Jan.
Ja, am Sonntag. Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao.
Tschüss.